Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unserer Strategiereihe, in der wir uns mit Strategien beschäftigen, die nicht ganz so in die Meta passen. Ein paar Einschränkungen vorweg. Wir haben bereits über die Meta in der dunklen Zeit und die Feudalzeit gesprochen. Türme haben wir ebenfalls abgehandelt. Zu all diesen strategischen Themen haben wir jeweils eine Folge gemacht. Für Teamgame-Strategien gilt übrigens dasselbe und map-spezifische Strategien kriegen auch ihre eigenen Folgen. Manche davon haben wir bereits gemacht, zum Beispiel das Interview mit Jordan zu Nomad oder die zwei Folgen mit Mjölnir zu Arena. Daher beschränken wir uns heute auf die Map Arabia bzw. auf Karten, wo man diese Arabia-Strategien auch durchführen kann und sprechen in erster Linie über den Monk Siege Push, die Fast-Imp-Strategie, den Tato-Rush und die Trash-Defense. Und zum Abschluss wollen wir dann noch eine Reihe von zivilisationsspezifischen Strategien mal benennen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, weil wir das ja in den jeweiligen Civ-Podcasts machen. Krass, was wir da eigentlich für eine große Bibliothek aufbauen. Und zu den meisten dieser Strategien bekommt ihr auch unsere Build Orders selbst geschrieben und für euch mühsam durchgetestet, damit ihr wisst, dass auch Leute auf 1400 Elo wie ich oder 1700 Elo wie Felix sie durchführen können, wenn ihr nämlich zu UnterstützerInnen des Podcasts werdet. Dann gibt's auch noch unsere ausführlichen Zivilisationsdossiers und unsere Cheat Sheets für AnfängerInnen unter euch. Das sind so einseitige Dokumente, überblicksartig gestaltet, die ihr euch einfach beim Spielen auf den zweiten Bildschirm ziehen könnt oder ausdrucken und auf den Tisch legen könnt, um sie wie so einen Spickzettel zu benutzen. Und dann gibt es ja auch noch exklusive Podcasts. Wir haben gerade erst vor kurzem einen Podcast zu den Public Update Preview Notes des Augusts aufgenommen. Dann gibt's noch die Map Pool Folgen vom Felix, die ich besonders toll finde. Lauter Zusatzcontent also, damit ihr nicht nur unserem Projekt hier finanziell unterstützt, sondern auch ein bisschen was dafür bekommt. Vielen Dank an alle, die das schon tun und vielen Dank an euch da draußen, die ihr das jetzt in Erwägung zieht. Und wenn ihr euch informieren möchtet, dann geht einfach auf www.startthegamealready.de oder schaut in die Folgenbeschreibung dieses und alle anderen Podcasts. Da ist auch der Link zu Steady, dieser Unterstützungsplattform, eben vermerkt. So, dann können wir loslegen, oder Felix?
Jawohl. Und wir möchten beginnen mit einer Strategie, die ihre Ursprünge wohl, wenn man dem Mjölnir glauben darf, nachdem er mir das erzählt hat, auf Arena hat. Man kann sie aber auch auf Arabia tatsächlich spielen und auch auf vielen anderen Zivilisationen. Der Monk Siege Push. Ein Push, der sich dadurch auszeichnet, dass man, wie der Name das ja schon sagt, mit Mönchen und Belagerungswaffen auf seinen Gegner losgeht. Im Normalfall dabei die Gebäude auch direkt vor dessen Basis platziert. Und ich weiß nicht, wie du das empfindest, Christian, aber für mich ist das einer dieser Pushes, den man macht, wenn man weiß, man ist am Anfang vom Castle Edge und ganz schön weit hinten und hat mit dieser Option jetzt nochmal die Möglichkeit, Druck auf den Gegner auszuüben und das mit einer relativ kleinen Eco, weil Belagerungswaffen zwar teuer sind, kosten aber doch letztlich auch nur Holz und Gold, sodass man nicht irgendwie auf Felder noch wechseln muss. Mönche kosten nur Gold. Man braucht also nur Ressourcen, die man auf direktem Wege gewinnen kann, ohne eine große Wirtschaft zu benötigen. Und dieser Push kontert im Optimalfall erstmal alles, was ein Gegner dagegen schicken kann. Gegen Bogenschützen hat man die Belagerungswaffen und gegen Ritter hat man die Mönche. Im Optimalfall kombiniert man das dann noch mit ein paar Speeren, die sind ja auch nicht super teuer, einfach nur, um sich gegen Lightcap auch ein bisschen wehren zu können. Das ist so das grobe Konzept davon. Aber dieser Push ist halt super fragil. Das ist letztlich der Nachteil. Also man kontert den halt wirklich, indem man einfach auf massig Lightcap geht. Das heißt, wenn man dagegen antritt, heißt es, sich langsam zurückfallen zu lassen, Masse zu sammeln. Ich glaube, das Dümmste, was man dagegen tun kann, ist eigentlich so einzelne Einheiten immer wieder vorzuschicken und zu versuchen, irgendwie eine Kleinigkeit zu snipen. Man muss den dann halt einmal clearen und dann war's das. Das ist für beide Seiten immer, finde ich, super unangenehm einfach.
Ich glaube, es ist schon unangenehmer für die Seite, die angegriffen wird. Und ich stimme dir zu. Ich habe das Gefühl, dieser Monk Siege Push, der kann einerseits natürlich aus einem ökonomischen Nachteil heraus geschehen, aber der kann auch schon nicht nur als Reaktion auf einen solchen Nachteil geschehen, sondern durchaus valide sein als eine Strategie, die man sich fest vornimmt in bestimmten Matchups oder wenn man das Gefühl hat, der Gegner wird extrem defensiv spielen. Und für dieses defensive, vielleicht Boom hinter Mauern und defensiven Spiel kann man ihn halt ziemlich abstrafen, weil der Gegner dann sehr viele Ressourcen nicht etwa in die Militärproduktion, sondern in das Befestigen der eigenen Base setzen muss, um diesen Push standzuhalten, während man selbst zwar auf kleiner Flamme Wirtschaft hat und diese Flamme vor allen Dingen auf Gold- und Holzeinheiten ausgelegt sind, aber ja im Grunde sich auch dahinter eine Map-Control sichert und die Option dann später Ressourcen auch für sich zu bekommen. Auch wenn das eigentlich gar nicht der Plan ist, man möchte das Spiel so schnell wie möglich beenden und läuft in Gefahr, dass der Gegner einem davon boomt, wenn der sich gut genug verteidigen kann.
Ja, ich glaube, ganz wichtiger Punkt ist, was du gesagt hast, das Civ-Matchup. Dass man das auch dann tut, wenn man weiß, ich habe eigentlich mit meiner Zivilisation letztlich nur Nachteile, aber vielleicht habe ich dem gegenüber ein paar Boni auf gerade Belagerungswaffen oder eben auch Mönche, wodurch ich das jetzt unterstützen kann, was ich hier tue, aber wenn das Spiel länger wird, dann sieht's übel aus für mich. Dann kann das auch noch eine richtige Option sein. Und wir können ja vielleicht an der Stelle mal ein paar Tipps geben dafür, wenn man das machen möchte. Also ich glaube, als erstes ist es mal super wichtig, dass man mindestens 2 Villager mit vornimmt, um eben früh einen Siege-Workshop und auch ein Kloster bauen zu können und ab dann auch Belagerungswaffen weiter reparieren zu können. Auch das ist extrem wichtig bei der Strategie, dass man die eigenen Einheiten nicht so schnell verliert, denn es ist erstens teuer, sie nachzubauen und zweitens dauert das ja auch ewig lang bei Belagerungswaffen. Dementsprechend sollte man die einfach nicht verlieren, wenn das zu vermeiden ist. Und ein ganz großer Tipp dahingehend ist, immer wenn man irgendwo mit Mangen Micro, vielleicht sogar noch über Palisaden drüber oder sowas, dann baut man da Outposts hin, damit man von Weitem sieht, wenn eine gegnerische Mange angerollt kommt und man sich darauf vorbereiten kann und nicht in einem unachtsamen Moment direkt den kompletten Push verliert.
Jawohl. Das ist ein sehr wichtiger Tipp mit den Outposts. Und ich glaube, das Zweite, woran man denken sollte, ist, dass man Mönchstechnologien erforscht. Sanctity, Redemption kann extrem wichtig sein, weil meistens der Gegner, wenn er Redemption hat, auch selbst auf Mönche gehen wird, um diesen Siege-Push durch Redemption zum Ersticken bringen zu können. Redemption sorgt ja dafür, dass man gegnerischen Siege konvertieren kann. Und ich meine, wenn man bei einem Siege-Push den Siege des Gegners konvertiert, dann ist der Push zu Ende. Und außerdem ist ja auch der beste Konter gegen einen Monk-Siege-Push, mal abgesehen von Lightcav, auch eigener Siege zu haben, um gegnerische Mangen wegzusnipen, um vielleicht auch mal auf Mönche zu schießen. Und wenn man dann aber als Pushender Redemption hat, dann kann man zumindest mal diese aus der Defensive herausschießende Einheit direkt konvertieren und sich zu Nutzen machen. Meistens nicht so sehr, um damit eigenen Schaden anzurichten, sondern einfach nur, damit der Gegner sie löschen muss oder zumindest respektiert, dass man Redemption hat und damit der eigene Push viel stärker wird.
Ja, Sanctity hattest du schon genannt, oder?
Mhm, genau, als erst. Immer erst Sanctity, ganz
wichtig. Erst Sanctity, damit die Mönche einen Schuss von der Mangel tatsächlich überleben. Ja, das ist wichtig.
Ja, und du hattest es vorhin auch schon gesagt, ich glaube, Speere sind eigentlich ein essentieller Teil. Wenn man keine Speere da rumstehen hat, dann kontert halt Lightcav alles. Mönche sterben gegen Lightcav und auch Mangen sterben gegen Lightcav. Die Lightcav können einfach aus der Basis rausströmen und wenn man von denen genug hat, dann umzingeln die alle. Die Mönche haben es schwierig, Lightcav zu konvertieren, weil die eine viel höhere Resistenz gegen Konvertierungen haben. Der Siege kann die auch nicht mit einem Schuss einfach wegsnipen und deswegen brauchst du eigentlich, sofern der Gegner weiß, was er tun muss, immer Speere, um diesen sehr fragilen Push schützen zu können.
Ja, und auch dann gilt nach wie vor, man ist wirklich auf einem Timer mit diesem Push. Man ist gezwungen, dass man früh irgendwelche Erfolge einfahren kann, wie mal ein TC zu zerstören oder so. Denn wenn ein Gegner nicht genug da rein investieren muss, das zu verteidigen, kann es sehr schnell passieren, dass man dann trotzdem überwältigt wird einfach. Und es gibt auch, ohne dass man den kompletten Push verliert, Szenarien, in denen das einfach endet. Weil wenn ein Gegner irgendwie eine Burg an eine wichtige Stelle bauen kann und deckt damit seine komplette Eco ab oder sowas, dann kann es auch sein, dass der eigene Push einfach vorbei ist an dem Punkt und man aber einfach wirtschaftlich mittlerweile extrem weit hinten rangefallen ist. Und das wird man sein, denn das ist auch noch wichtig, wenn man sowas macht. Man baut daheim keine weiteren Towncenter. Wenn man die Ressourcen dafür hätte, baut man lieber vorne noch irgendwie ein zweites Kloster, einen Siege-Workshop. Ja. Und produziert einfach mehr Einheiten, denn man wird wirtschaftlich nie wieder aufholen. So viel Schaden kann man kaum machen, dass man irgendwann mal mehr Villager haben wird, sondern man muss einfach versuchen, dass die eigene Wirtschaft effizienter ist, weil sie nicht ständig durch irgendwelche Belagerungswaffen geeidelt wird. Und deswegen alles wirklich in den Push investieren, daheim aus dem einen TC weiter Villager bauen und das war's mit der Wirtschaft. Das muss genügen.
Ja, ganz genau. Gut, dann haben wir's. Dann können wir weiter zur nächsten Strategie. Und zwar einer anderen, ich will nicht All-Inning-Strategie sagen, aber zumindest mal eine, die wenig auf Wirtschaft baut und auch da wieder auf vor allen Dingen auf dem technologischen Vorteil setzt. Und das ist der Swan-TC-Play, meist verbunden mit einem Fast-Imp. Also ganz allgemein erstmal, das Hinzufügen von weiteren Town-Centern macht man, damit man aus mehreren TCs Villager produzieren kann. Und das bedeutet, dass man sehr viel schneller, also doppelt oder dreimal so schnell im Zweifel, eine bessere Wirtschaft bekommt, als der Gegner tut, wenn er nur ein Town Center hat. Jeder Villager ist ja erstmal ein Investment. Das heißt, es geht auch zu Kosten der Militärproduktion. Man kann schlichtweg nicht beides haben, in aller Regel. Und der Vorteil ist ja, wenn man aber One TC spielt, dass man dann umgekehrt denken kann, auf Kosten einer guten Wirtschaft kann ich umso mehr in Technologien und Militär meine Ressourcen verteilen. Der Trick beim One-TC-Play ist, tatsächlich eine Nahrungswirtschaft zu haben, die genug ist, um kontinuierlich weiter Villager zu produzieren, um die Technologien zu erforschen für das Militär, das man hat. Man kombiniert das ja in aller Regel nicht mit Nahrungseinheiten, sondern eher auch mit Archern, weil die Gold und Holz kosten, und versucht dann, so schnell es geht, mit etwas überschüssiger Nahrung dann auch in die Imperialzeit zu kommen. Denn wenn man so die wichtigsten Upgrades für Fernkampfeinheiten, wie zum Beispiel Botkin Arrow und sowas, erforscht hat, dann gibt man schlichtweg keine Nahrung mehr aus, außer die 50 Nahrung für den Villager. Sodass man auch mit 6, 7, 8 Feldern relativ bequem in die Imperialzeit kommen kann oder sich zumindest die Ressourcen für diese Imperialzeit holt, um dann schnell hochzuklicken, lange vor dem Gegner, der vielleicht mehr TCs gebaut hat und seine Nahrung nicht für Technologien und für die Imperialzeit ausgibt, sondern für Wirtschaft oder für mehr Villager-Produktion. Lange vor dem Gegner also in diesen technologischen Vorteil tritt, sich dann Bracer und solche Upgrades leisten kann, die alles vernichten, was noch in der Ritterzeit gebaut werden kann.
Ja, und dieser Arp oder Bracer Power Spike ist eigentlich alles, worauf man hinarbeitet. Und wie du gesagt hast, man hat eigentlich auch nichts anderes, worauf man hinarbeiten kann, weil einem die Wirtschaft für andere Einheiten fehlt dabei. Und was dementsprechend super wichtig ist bei so einer Strategie, ist, dass man seine Armee nie verliert. Denn man wird sie einfach nicht nachbauen können. Es ist alles, worauf diese Strategie baut, ist wirklich das Imperialzeit-Timing. Und das bedeutet, wenn man da ankommt, hat man im Optimalfall schon seine Crossbow-Masse, macht dann noch die Upgrades dafür und kann einen Gegner dann damit pushen. Auch wichtig dabei ist, dass man irgendwie noch ein paar Belagerungswaffen zur Hand hat, damit nicht eine Burg das hier komplett aufhalten kann. Und das, finde ich, ist der schwere Punkt an dieser Strategie. Einfach mit einem Town Center hinter irgendwelchen Mauern heraus in die Imperialzeit gehen, wenn man sich währenddessen nur mit den Crossbows verteidigt, ist eine Sache. Aber dann in der Imperialzeit auf einmal vor der Basis vom Gegner zu stehen und tatsächlich den Schaden anzurichten, den man machen muss, bevor der Gegner dann eben auch mit besserer Wirtschaft in der Imperialzeit ankommt, das ist die Schwierigkeit. Dass man das irgendwie hinbekommt, entweder mit einem guten Chemistry-Timing dann Bombard Cannons auch noch zu bauen, weil die Holz- und Goldwirtschaft ist ja da. Oder sogar eine eigene Burg zu haben, aber das finde ich relativ unwahrscheinlich, weil dafür müsste man ja auch noch auf Stein gehen. Das ist wirklich schwierig. Und gerade aktuell, wo das Arp-Upgrade so teuer geworden ist, finde ich es deswegen bei so einer Strategie fast den besseren Weg zu sagen, ich mache Bracer und ich mache Chemie, aber dafür nicht das Arp-Upgrade. Stattdessen kann ich mir mit Chemie dann halt ein paar Bombard-Cannons leisten und dann gewinnt dieser Push auf einmal an Fahrt. Wenn man sagt, na gut, man bricht jetzt mit dem Bracer und Chemie-Timing aus der eigenen Basis aus mit den Crossbows, die man dann ja erstmal noch hat, nimmt ein paar Villager mit und bis Chemie erforscht ist, hat man dann auch irgendwo vorne mal noch einen Siege-Workshop hingebaut. Das ist, glaube ich, der optimale Fall von diesem Push. Und selbst das ist aber auch wieder insofern fragwürdig, dass man immer noch den Weg zum Gegner hinlaufen muss. Denn ich glaube, wenn man das wirklich maximal effizient machen will, sollte man eigentlich in dem Moment, wo die Upgrades kommen, schon in der Nähe von der gegnerischen Base sein. Das ist aber halt super gefährlich, weil man dann auch im Castle Age die ganze Zeit sich nicht nur verteidigt, sondern Druck machen muss, mit aber nur Crossbows, denn mehr wird man sich nicht leisten können, wenn man so eine schnelle Imperialzeit anpeilt. Das setzt halt extrem starkes Micro voraus und dass man den Gegner derart unter Druck setzt, dass er nicht auf die kritische Neidmasse kommt, um dann die eigenen Crossbows einfach zu überwältigen. Also das ist eine sehr, sehr timing-intensive und auch micro-lastige Strategie, wenn man die ordentlich durchziehen will.
Ja. Nicht ohne Grund ist Leary wahrscheinlich derjenige, der diese Strategie am besten beherrscht und regelmäßig in King of the Desert und ähnlichen offenen Maps geshowcased hat. Es gibt niemanden, der so unvergleichlich diese frühen Uptimes hinbekommt, wie es Leary macht. Low Eco, maximale Effizienz, bestes Micro im Spiel, das zeichnet ihn aus. Und was ihn auch auszeichnet, und ich glaube, das ist auch charakteristisch für dieses 1TC Imp-Play mit Fernkämpfern, ist ein sehr frühes Ballistic Timing. Weil du hast schon gesagt, also du darfst halt deine Crossbows niemals verlieren. Und ein guter Weg, damit das gelingt, ist es sicherzustellen, dass halt auch jeder Schuss trifft. Und deswegen ist bei Leary auch gerne mal das erste Gebäude, das man in der Ritterzeit baut, dann die Universität, um so früh es geht, Ballistics zu erforschen. Das ist etwas, das habe ich bei ihm beobachtet und das haben ja auch viele Caster immer wieder betont. Early Ballistics, wie schnell er Ballistics hat vor seinem Gegner. Das habe ich mir damals so sehr gemerkt, dass ich jedes Mal, wenn ich ein 1TC-Play wage mit Crossbows, dann auch tatsächlich als erstes Ballistics klicke. Nur leider fehle ich halt trotzdem ganz gerne meine Einheiten, weil ich nicht so gut Micron kann wie dieser Typ. Aber in der Theorie ist es der richtige Schritt.
Ich kann das vor allem dann empfehlen, die Universität zu bauen. Das klingt erstmal wenig intuitiv, wenn man gegen gegnerische Crossbows spielt. Ich finde es tatsächlich gegen Crossbows wichtiger zu haben als gegen Knights. Gegen Knights macht Ballistics, wenn beide Seiten Micron, gar nicht mal so einen riesigen Unterschied. Gegen Crossbows aber schon. Weil gegen Crossbows, wenn man dann irgendwie versucht auszuweichen und zwischen Schüssen immer hin und her zu laufen, trifft man mit Ballistics trotzdem noch ziemlich viel. Einem Knight-Spieler, wenn der die Timings einmal drauf hat mit Splits und so, ist es eigentlich relativ egal, ob man mit oder ohne Ballistics auf den drauf schießt.
Jawohl. Und der Gegner wird ja ziemlich sicher, wenn er ahnt, was man macht, sich auch aus der eigenen Basis heraus, wenn die ja dann unter Druck steht, auch mit Mangen verteidigen zu wollen. Und dann spielt es halt eine große Rolle, dass man A, natürlich seine Crossbows in der Ritterzeit nicht dagegen verloren hat, aber B, dann in die Imperialzeit, wie du schon gesagt hast, sofort Bracer erforscht, mal mindestens, damit man plötzlich besser gegen Mangen kämpfen kann, ohne dass die einem eine große Gefahr sind. Weil mit Bracer kann man die halt einfach snipen, ohne dass man selbst getroffen wird, auch aufgrund der höheren Reichweite. Wenn man das ARP-Upgrade dazu bekommt, ist es natürlich umso effektiver, aber du hast schon erwähnt, es ist teurer geworden. Was man auf keinen Fall tun darf, und das ist für mich die größte Schwierigkeit, ist, mit dem Liter nicht aufzutauchen, sobald man Bracer hat. Also erst loszulaufen, zu viel Angst zu haben. Es klingt komisch, aber es ist halt auch eine riskante Strategie, die darauf baut, dass man den Gegner sofort vernichtet geradezu mit dem technologischen Vorteil. Und ich habe das immer noch so in mir. Ich bin sozusagen nicht diszipliniert genug darin, dieses Risiko eingehen zu wollen, dann mit meiner noch Castle-Age-Armee übers Feld zu gehen, wo ich weiß, dass der Gegner wahrscheinlich eine viel bessere Eco hat, damit ich genau in dem richtigen Moment da auftauche, obwohl das nötig wäre. Und ich habe so eine Reaktanz dagegen, dieses Risiko einzugehen, aber es ist halt einfach eine riskante Strategie, wenn man sie richtig spielt. Dann weiß man hoffentlich auch, wo der Gegner mit seinem eigenen Militär ist, aber dann geht man dieses Risiko auch ein und baut auf gutes eigenes Micro und diesen technologischen Vorteil.
Man darf das eigentlich gar nicht als Risiko sehen. Das ist ja was, darüber hatten wir letztens schon mal gesprochen, nachdem ich mir ein 1v1 von dir angeguckt hatte. Es ist insofern gar kein Risiko, dass es alles ist, was du zum Gewinnen hast in dem Moment. Du musst
ja,
es tun.
Ich weiß.
Es ist riskant, das nicht zu machen. Wenn du es nicht tust, dann lebt zwar deine Armee noch, aber du verlierst einfach das Spiel, weil dein Gegner dann irgendwann auch Imp sein wird und wenn der dann halt mit einer Masse an Cavalier, die er sich auf einmal leisten kann, auf dich zurennt und du hast einfach keine Wirtschaft, sondern nur deine Armee und jede Einheit, die du baust, kannst du nicht nachproduzieren, dann hast du halt auch
ich
verloren.
Weiß.
Deswegen, man muss sich einfach klar machen, man kann nur noch so gewinnen, das ist gerade kein Risiko, es ist einfach die sichere Niederlage, wenn man daheim bleibt.
Ich weiß, aber weißt du, du bist so der große Kommandant, der da in seiner Burg sitzt und diese ganze Schlacht geplant hat und genau weiß, wie der Krieg zu gewinnen ist. Und ich sehe da den Richard und den Olaf und den Sigmund in meiner Armee und denk mir, ich kann die doch jetzt nicht, also die brauchen doch noch ein bisschen Training, bevor sie dann wirklich aufs Schlachtfeld gehen.
Ah. Wer jetzt sagt, das Ganze klingt schon super cool hier mit Crossbow Micro und den Power Spikes und so, aber es ist auch irgendwie sehr riskant und man fühlt sich noch nicht bereit dafür. Man möchte das aber irgendwie so ein bisschen üben. dem kann ich nur empfehlen, spielt Teamgames, begebt euch auf die Flanke und spielt einfach genau das. Dann werdet ihr so ein bisschen an die Wirtschaft gewohnt, an das schnelle Hochklicken, dass man von vornherein sagen kann, Stein, wofür, das werde ich jetzt einfach verkaufen. Und ich muss vor allem das ganze Spiel gegen andere Archer-Micro und versuchen, meine Masse aufrechtzuerhalten. Und oftmals gewinnt dann wirklich das Team, wo der Archer-Spieler zuerst in Imp ist. Aber man ist nicht so auf sich alleine gestellt. Man hat so die Grundlagen, aber es laufen auch noch so ein bisschen Knights übers Feld. Es ist nicht sofort alles verloren, wenn mal eine Kleinigkeit schief geht und so. Auch auf der gegnerischen Seite ist im Normalfall einer, der so ein bisschen All-In spielt. Übt das einfach in diesem Szenario. So habe ich das ja auch über ewige Zeit hinweg gemacht. Daher kommt ja eigentlich auch mein ganzes Archer-Eco- und Micro-Wissen. Daher, dass ich einfach über Jahre hinweg in unserem Team in der Archer-Rolle gefangen war. Wo wir bei Archern sind, es gibt noch eine andere Art von einem ziemlichen All-In-Push. Und das ist der sogenannte Tutti-Rush. Der findet am anderen Ende des Spiels statt. Nicht am Ende mit Fast Imp, sondern gleich in der Feudalzeit. Da hatte ja Tato irgendwann gedacht, was wäre eigentlich, wenn ich aufhöre, Villager zu produzieren, keine Nahrung mehr brauche, außer für meine Feudalzeit-Upgrades. Dafür schicke ich all meine Eco auf Holz und Gold, kann dafür direkt aus 2-3 Archer-Ranges durchproduzieren, super früh im Spiel, und damit werde ich einfach meinen Gegner überwältigen. So das Konzept, und auch hier natürlich, Timing ist alles, und wenn man nicht in den ersten Minuten ordentlich Schaden anrichtet, war es das eigentlich.
Ja, also man sammelt genau so viel Nahrung, dass wenn man hochgeklickt hat und in der Feudalzeit ankommt, sich erstens Fletching und zweitens das Holz-Upgrade leisten kann. Und ab dem Moment sind alle Villager einfach nur auf Holz und auf Gold. Also man hat dann, was, 22, 23 Wills oder so?
Nee, Tato klickt viel früher hoch. Du hast 19 oder sowas.
Ja, aber ich habe schon gesehen, wie dann teilweise in der Feudalzeit dann noch 2-3 Wills gebaut werden.
Ich glaube, das passiert, wenn man sich verschätzt hat quasi mit der Nahrung.
Und man gibt noch den Rest aus.
Genau, aber im Optimalfall hast du das nicht. Im Optimalfall hast du so früh hochgeklickt, dass du wirklich gerade genug Nahrung für deine Upgrades hast, und dann war es
ja
das.
Ich vermute, das hängt damit zusammen, ob man tatsächlich 1 oder 2 Rehe gepusht hat, bevor man die Gegner gescoutet hat oder nicht. Weil dann kann man in derselben Zeit mehr Nahrung sammeln, dadurch, dass man von den Rehen mehr Nahrung sammelt als von den Schafen. Also, na gut, dann lass es halt 19 oder 20 Villager sein. Man erforscht Lumen normalerweise auch nicht, bevor man hochklickt, sondern erst nachdem man hochgeklickt hat, damit man einfach schneller die Archer produzieren kann. Und man schickt halt 2 Villager nach vorne, von denen, die man schon gebaut hat, um, sobald man in der Feudalzeit ankommt, sofort die Gebäude bauen kann. Selbst die Baracke wird vorwärts gebaut mit diesen 2 Villagern, die unterwegs sind, weil die anderen natürlich in der ganzen Zeit auch weiter Ressourcen sammeln sollen. Und dann wird einfach kein Villager mehr gebaut. Es wird nur Militär produziert, nur in der gegnerischen Basis angegriffen und bisweilen aus 3-4 Ranges. Und diese Archer-Masse ist unaufhaltsam. Der Gegner kann vielleicht einen Turm bauen, aber den zweiten schon nicht mehr. Und wenn man genug Archer hat, teilt man die auch in mehreren Gruppen auf und versucht den Gegner einfach, die Ressourcen zu blockieren, in der Hoffnung, dass mit dieser All-In-Strategie mehr Schaden angerichtet wird als der Gegner mit seiner eigenen Wirtschaft oder mit seinem eigenen Militär in der zu Hause völlig unbeaufsichtigten Basis anrichten kann.
Ja, das ist tatsächlich eine Strategie, auch für mich, wo andere Leute sagen, oh, ich fühle mich hier gerade ziemlich unterlegen, entweder wegen einem besseren Gegner oder wegen einem Sif-Matchup. Oder wegen einer Map, wo man sich nicht so wohl fühlt, machen die dann vielleicht einen Tower Rush oder sowas. Oder den Monk Siege Push. Ich mache dann tatsächlich oftmals das hier, weil ich weiß, dass im Vergleich zu allem, was ich sonst so kann, mein Archer Micro ziemlich gut ist. Und dementsprechend verlasse ich mich dann einfach darauf, hoffe noch was rausholen zu können. Und gerade in Turnierspielen oder so, wenn ich weiß, ich spiele gerade gegen einen besseren Gegner, dann versuche ich einfach Sarazenen zu bekommen. Und oder Äthiopier, und mit denen dann Tutti Rush, einfach Archer Ranges, alles drauf. Und mit Sarazenen hat man den Vorteil, dank dem Markt kann man womöglich irgendwann sogar mal noch hochklicken und ist nicht ganz so All-In, beziehungsweise ist dann an einem anderen Punkt nochmal All-In mit besseren Upgrades und kann sogar noch Gebäude abreißen. Das hat mir tatsächlich immerhin schon mal ein Turnierspiel gegen einen eigentlich überlegenen Gegner gewonnen. Insofern, auch das hier ist halt etwas, das ist überraschend, auch wenn es oftmals nicht eine so gute Strategie ist. Denn sie hat halt sehr viele Schwachstellen. Wenn jemand die Villager nach vorne kommen sieht und fängt an, denen mit Eigenwild schon entgegenzulaufen oder einem Scout, dann hat man ganz schnell ein Problem. Wenn jemand auf ein paar Skirmisher kommt, dann sieht es direkt nicht gut aus. Insofern hat das hier durchaus seine Probleme, aber es kann auch sehr befriedigend sein, wenn es funktioniert. Und wie gesagt, man hat immer diesen Überraschungseffekt. Das ist etwas, was man absolut nicht unterschätzen darf. Gerade so auf mittleren und niedrigen Elo-Bereichen ist der total viel wert, wenn Leute einfach noch nicht oft gegen sowas gespielt haben und sich erstmal überfordert fühlen.
Ja, und es, glaube ich, macht auch einfach eine Menge Spaß. Es gibt ein paar Zivilisationen, die dafür besonders geeignet sind. Die Sarazenen, weil sie schneller durch die Welle kommen und weil sie auch noch die Option haben, später ins Castle Age zu kommen. Dank des Marktes, hast du ja schon erwähnt. Die Äthiopier kriegen ja extra Ressourcen, wenn sie hochklicken. Das kann genutzt werden. Die Khmer müssen keine Baracke bauen. Da gibt es schon einige Zivilisationen, die diesen Tati-Rush, denen nochmal einen spezifischen Spin geben können. Aber grundsätzlich funktioniert das mit jeder Zivilisation, weil jede Zivilisation halt Archer und Fletching hat. Und das ist alles, was man braucht.
Das stimmt. Zu guter Letzt als allgemeine Strategie haben wir uns noch den MBL-Signature-Move ausgesucht. Und zwar die Trash-Defense. Darunter versteht man sich erstmal einfach nur mit Trash-Einheiten gegen das zu verteidigen, was der Gegner so auf einen loslässt. Gerade am Anfang der Feudalzeit schon. Man merkt, man spielt gegen Archer-Zivilisation, hat das auch gescoutet und baut dann ein paar einzelne Skirmisher, einfach nur um seinen Gegner abzuwehren, dahinter hoffentlich die überlegene Wirtschaft zu haben. Und das ist im Grunde auch schon das Konzept. Das Problem daran ist halt, dass man direkt Trash-Einheiten baut, man gibt mehr oder weniger die Offensive direkt ab, baut wirklich darauf, dass man irgendwann hoffentlich dadurch eine bessere Wirtschaft hat, durch eben eine kosteneffiziente Verteidigung. Und was man dann MBL oftmals machen sieht, was ich super kurios finde, und er hat viel zu häufig Erfolg damit, ist, dass er mit Skirmishern und Speeren das macht, was man normalerweise mit Archern und Speeren macht. Und er schickt die einfach mal vor, so in kleinen Gruppen, und idle dann eine Woodline. Töten kann man ja eigentlich mit dieser Kombination nichts. Er versucht einfach nur dem Gegner auf die Nerven zu gehen, wenn er merkt, daheim passiert gerade eh nicht mehr so viel. Und das ist etwas, was ich einfach verrückt finde, geradezu. Weil er macht das ganz oft, wenn er auch noch komplett offen spielt und wo Gegner dann, wenn sie auf Scouts und Archer gehen, eigentlich sofort alles aufräumen müssten. Aber er schafft das immer noch auf eine mir unbegreifliche Art und Weise, diese Einheiten so zu kombinieren und zu micron, dass das alles hinkommt. Dann baut er hier und da mal noch einen Turm. Und auf einmal hat er dann auch für spätere Teile vom Spiel irgendwie so ein Base-Setup, was total unangenehm zu pushen ist. Weil er halt schon eine Trash-Armee hat, die eine Hauptarmee von einem Gegner ziemlich gut kontern kann, auch wenn sie vielleicht keinen Schaden macht. Aber er hat dann eben schon Villager auf Stein, weil er eh Türme gebaut hat. Die bestehenden Türme schützen schon Teile von der Wirtschaft. An andere Stellen kann er jetzt Town Center bauen und dann ist er einfach da, wo er sich am wohlsten fühlt, in der Verteidigung, boomt dem Gegner ein bisschen weg und dann kommt dieser eine große Push, der irgendwann alles aufräumt. Das ist was ich total einzigartig finde bei ihm, was man immer wieder in Spielen sieht, und ich verstehe nach wie vor nicht ganz, wie das so gut funktionieren kann. Und ich glaube, das liegt wirklich zu 50% an seinem Micro und zu 50% an purer Willenskraft.
Ja, nicht umsonst sind die MBL-Spieler auch mit die längsten, die man so üblicherweise sehen kann, weil er auch einfach sehr ausdauernd ist. Ein weiterer Faktor ist, glaube ich, die Art und Weise, wie er mit seiner Wirtschaft umgeht. MBL added TCs wie kein anderer. Es kommt nicht selten vor, dass er einfach, sobald er denkt, oh, ich müsste mal hier eine neue Ressource erschließen, er baut da sofort TC drin. Der hat 6, 7, 8 TCs teilweise in Spielen, weil das für ihn natürlich auch in dieser Zerstreutheit seiner einzelnen Trash-Einheiten bedeutet, er kann sich mehr auf die beschränken, weil wenn er zu Hause angegriffen wird, muss er einfach nur allen Villagern sagen, schnell ins TC hüpfen. Und eine zweite Fähigkeit von MBL ist ja seine Cycle-Commands. Der cycelt ja so schnell durch alle Gebäude durch wie kein anderer,
ja.
Weil er ja auch, ich weiß nicht, ob er mittlerweile Autofarm benutzt, ich glaube schon.
Ich glaube, das hat er übernommen, aber immer noch kein alle TCs anwählen oder sowas.
Genau. Er cycelt noch durch seine TCs. In einem Speed, das ist unfassbar. Das tut mir in den Augen weh, das zu sehen. Deswegen, ich finde auch ehrlicherweise ein bisschen unangenehm zu gucken. Ich weiß, dass du das ja sehr gerne tust, weil der so schnell ist und so vieles macht. Und der verharrt immer eine Millisekunde auf einem Bildschirm, sagt seinem Skirm, oh, du machst jetzt einen Schritt nach rechts. Dann geht er an 3 andere Stellen, kommt zurück zum Skirm, der hat diesen einen Schritt gemacht und dann ist er schon wieder da, um den wieder zu micron. Und dann kann er halt mit so vielen Trash-Einheiten die gesamte Wirtschaft des Gegners durcheinander bringen, der einfach nur beschäftigt ist. Der ist nur beschäftigt. Der will einfach nur den Kram wieder in Ordnung bringen. Und währenddessen boomt MBL im Hintergrund dahin und befestigt seine eigene Wirtschaft mit TCs, mit Türmen, mit Mauern, mit allem, was er nur irgendwie zur Verfügung hat.
Es ist so ein bisschen im Eco-Setup her das, was man hat, wenn man Scouts öffnet, indem man halt von Anfang an eine Wirtschaft aufbaut, die eben auf diese Trash-Einheiten ausgerichtet ist, auf Holz und Nahrung und dementsprechend nachher sehr gut in den Boom übergehen kann. Nur das mit dieser Trash-Defense und vor allem, wenn man dann noch Türme hinzufügt und schon mal früh auf Stein geht, dass man dann anders als mit Scouts nicht gezwungen ist, den Wert dieser Einheit dadurch wettzumachen, dass man beim Gegner ein bisschen Schaden anrichtet, sondern man baut sich halt von Anfang an so eine Defensive auf, die dann halt auch den Boom weiterhin beschützen kann. Und wie wir es ja schon beschrieben haben, wenn das gut läuft, geht man mal mit ein paar Einzelnen nach vorne und geht dem Gegner einfach auf die Nerven. Das ist irgendwie ein Übergang, der auf dem Papier so leicht klingt, aber in der Praxis super, super schwer ist, weil es wirklich darauf baut, dass man sich direkt in die Verteidigung begibt, was extrem fehleranfällig ist einfach, weil es ganz oft passiert, dass man zwar Villager gerettet bekommt, aber die sind dann total ineffizient. Und dann da noch hinzubekommen, dass man mit tatsächlich auch einer besseren Wirtschaft in weitere Zeitalter kommt, ist extrem schwierig. Da geht, glaube ich, hauptsächlich auf MBLs tausende Spiele und ewig viel Erfahrung zurück, dass er das in dieser Perfektion hinbekommt. Und ich halte tatsächlich diese Trash-Defense, vor allem in der Effektivität, mit der das spielt, für die mit Abstand schwerste Strategie, die wir hier heute vorgestellt haben, auch wenn sie in der Theorie überhaupt nicht so klingt.
Ja, das ist, glaube ich, ein Elo-Ding. Ich glaube, je niedriger du im Elo gehst, desto stärker oder einfacher ist diese Trash-Defense, weil die Leute ihre Einheiten schlichtweg verlieren. Die rennen dir unter das TC, wenn die ihre eigene Eco managen. Du kriegst mit deinen Speeren die ganzen Hits auf deren Knights, obwohl die Knights hier eigentlich wegrennen könnten. Du kannst mit deinen Skirms die Archer easy snipen, weil der die nicht richtig micron kann. Ich glaube, je höher du im Elo gehst, desto schwieriger wird es, diese Trash-Defense richtig anzuwenden, weil die Leute schlichtweg gut mit ihren Goldeinheiten umgehen und dann die entsprechenden Konter auskontern, so einen Reverse-Counter machen.
Ja.
Und ganz oben, da hast du das wahrscheinlich am extremsten. Nur MBL ist halt jemand, der sich damit durchkämpfen kann gegen die allermeisten Spieler.
Und wie verrückt er das hinkriegt, wer sich das mal angucken möchte. MBL hat, wo wir das aufzeichnen, vor ein paar Tagen in T90s Titans League gegen FedEx gespielt. Und du wirst es nicht glauben, Christian, MBL hat auf Land Madness Skirms geöffnet und hat das Spiel gewonnen.
Ja, das ist halt, widerspricht halt allem, was wir in unserem Spotlight gesagt haben, aber MBL-Things. Mal gucken, falls es das Spiel irgendwo gibt, dann gucken wir, dass wir das mal in die Folgenbeschreibung packen zu diesem Timestamp hier.
Dann wird es womöglich mal zu diesem Timestamp einen etwas ungewöhnlichen Caster geben. Oder was ist ungewöhnlich? Aber jemanden, den wir sonst noch nicht verlinkt haben. Ich habe das Spiel nämlich auch jetzt bei niemand von den Großen gesehen oder so, sondern ich bin gestern Morgen an meinen PC gegangen und habe gesehen, hier unser deutscher bekannter Patata Max Text the Second war online auf Twitch frühmorgens und hat einfach noch dieses Set gecastet, was am Abend davor gespielt wurde. Und da habe ich mir das dann angeschaut. Und wenn ich ihn richtig verstanden habe, wird er das auch auf YouTube hochladen.
Witzig, dass wir beide mit dem Kontakt hatten. Ich habe den angeschrieben vor ein paar Tagen, weil er Speedrun-Challenges gehostet hat und ich wissen wollte, ob es die noch gibt. Im Moment nicht, aber vielleicht kommt da was im Übrigen. Aber machen wir mal die Klammer zu. Ich bin jetzt gerade fasziniert, dass wir beide mit jemandem Kontakt hatten, mit dem wir sonst nie gesprochen haben. Unabhängig voneinander.
Ja, dann werden wir den hier wohl mal verlinken.
Hervorragend. Damit haben wir die vier Hauptstrategien, sag ich mal, die wir allgemeine Strats genannt haben, abgehandelt und kommen jetzt noch mal zu einem groben Überblick von ein paar zivilisationsspezifischen Strats und auch ein bisschen anlassbezogen, weil der Herr wieder zurückgekehrt ist und nun auf Twitch wieder aktiv ist, sprechen wir als erstes über den sogenannten Huang Rush, der mit Kelten gespielt wird. Man kann ihn auch mit anderen Zivilisationen spielen, aber mit Kelten ist er besonders effektiv aufgrund insbesondere des Bonuses, dass Mangen einfach mehr Schaden machen und schneller feuern und dadurch der berühmte Satz von Huang entstanden ist, Kelt Eat TC. Der Huang Rush ist ein ziemlich all-inniger Push, der so ein bisschen an einen Delayed Tato Rush erinnert, nur mit anderen Einheiten, weil auch Huang mittlerweile nicht ganz so diszipliniert, aber zumindest früher schlichtweg ab der Ritterzeit aufgehört hatte, Villager zu produzieren, teilweise auch schon in der Feudalzeit, um hochklicken zu können. Und es ist ein Monk-Siege-Push mit Speeren und mit Rittern. Ganz vielen Mönchen ohne Upgrades, ein bisschen anders, als wir das vorhin in unserem Siege-Monk-Push gesagt haben. Dafür mit umso mehr Mönchen und schneller feuernden Mang und damit einfach die Verteidigungsanlagen des Gegners, insbesondere schnell die TCs zerstören, alles konvertieren, was nur geht. Ein spezifisch Huang-Style-Move ist auch, einfach einen Rahmen, um alle seine Einheiten zu ziehen und die gemeinsam nach vorne zu schicken, was man daran erkennt, dass die Ritter in der Geschwindigkeit von Mönchen sich fortbewegen, weil er die nicht aufteilen will. Der hat einen großen Deathball und mit denen vernichtet er dich.
Der Signature-Move von Huang, womit man diesen Push hat kommen sehen, war ja früher, dass er im Dark Age noch unendlich viele Militias gebaut hat. Der hat ja eigentlich immer so ein Drush-FC gespielt, aber sein Drush waren teilweise auch einfach mal 6 oder 7 Militia. Und dahinter, hinter diesem Chaos, ist er dann fast Castle gegangen und hat danach diesen Push gemacht. Und das alles meistens halt auch noch komplett offen. Danach alle Villager irgendwie auf Gold, Markt bauen und damit muss das dann schon irgendwie funktionieren. Mhm.
Und deswegen ist Huang auch jemand, der es geschafft hat, dass eine Zivilisation, die eigentlich eh schon als nicht besonders gut galt, also die Kelten, dass die dann tatsächlich noch einen Nerf bekommen haben, damit dieser Huang-Rush nicht in der dunklen Zeit schon so ekelhaft effektiv ist.
Muss man erstmal hinbekommen. Ja. Dann haben wir als nächste spezifische Strategie den Cumin-2TC-Boom. Auf den werden wir, wie all diese Strategien, in der entsprechenden Zivilisationsfolge nochmal sehr viel genauer eingehen. Aber das Konzept ist hier, sehr früh hochklicken mit den Kumanen, die ja in der Feudalzeit schon ein zweites Towncenter bauen können und dann das auch direkt tun. Meines Erachtens am besten, wenn man das hinkriegt, eine Woodline und irgendwo in die Nähe von einem Stein, denn man begibt sich ja mit dieser Strategie zwangsläufig mal in die Defensive und wenn man dann ein Towncenter am Stein hat und damit ein sicheres Stein, kann man weitere Ressourcen immer noch sehr gut mit Türmen absichern, was halt nicht so toll funktioniert. Wenn man das erste Towncenter an ein Gold baut, dann ist nämlich alles andere danach ziemlich offen. Hat man es am Stein, kann man an Woodline oder dann auch später, wenn man es braucht, an das Gold selbst noch Türme setzen. Und die Cumin Eco macht das ja locker mit, denn man geht da ja in der Feudalzeit schon gerne mal auf weit über 20 Felder und dann kann man auch mal noch ein paar auf Stein schicken und Türme bauen, um das Ganze abzusichern. Das lohnt sich im Zweifel.
Zumal du ja auch immer zu mir sagst, statt mit Siege zu pushen, sollte man den einfach Castle droppen. Und Wenn dieser Castle Drop incoming ist und du selbst auf Stein warst, um Konter Castle zu bauen, mit definitiv mehr Villagern als dein Gegner, wenn er nach vorne kommt, dann ist das eine gute Verteidigung. Sag doch nochmal gerade für alle, warum du der Meinung bist, dass der Castle Drop gegen den TC-Boom so viel besser ist als der Siege-Push, den man bei den Pros meistens sieht.
Ich finde, dass der Castle Drop was in Anführungszeichen definitiveres ist, weil dieser Siege-Push halt genau die Nachteile hat, die wir vorhin beschrieben haben. Er stirbt halt sehr gerne und sehr schnell gegen einen Haufen Lightcalf. Und jetzt haben wir mit den Cumans eine Zivilisation, die gerade dann, wenn dieser TC-Boom schon lange genug durchgezogen wurde, halt eine echt große Nahrungswirtschaft haben. Und die schaffen es halt sehr schnell, auf entsprechende Lightcalf-Zahlen zu kommen. Cumans haben auch Steplancer, die halt super geeignet sind, um Siege zu snipen. Und meinem Gefühl nach ist so ein Monk-Siege-Push gegen die Cumans, wenn man das nicht super gut drauf hat, immer ganz schön gefährlich, sobald die mal im Castle Edge angekommen sind. Und dass sie das tun, kann man eigentlich sehr selten überhaupt verhindern. Und dann finde ich es immer besser, gerade wenn man eine Zivilisation hat, die eine einigermaßen gute Unique-Unit hat, einfach auf den Castle-Drop zu gehen. Denn wenn man das Castle erstmal hoch hat, und das sollte man schaffen, bevor der Kumane im Castle Age angekommen ist, dann ist halt dieses eine Town Center mal mit Sicherheit weg. Und dann hat man vorne auch direkt einen Punkt, von dem aus man weiter pushen kann. Gerade, wie gesagt, wenn man auch noch eine Unique Unit hat, die man dann produzieren kann, ein bisschen was taugt dafür. Und ich muss sagen, ich finde Kuman einen extrem unangenehmen Gegner, weil man immer das Gefühl hat, man ist jetzt in der Position, was tun zu müssen. Ich habe eine sehr lange Lose Streak dagegen gehabt und mittlerweile hat sich das aber umgewandelt. Also ich glaube, ich bin von 5 Spielen am Stück, die ich gegen Kumanen verloren habe, jetzt zu 5 Spielen am Stück, die ich gewonnen habe. Einfach, weil ich jetzt so ein bisschen für mich rausgefunden habe, was ich dagegen tue. Und das ist, dass ich meine Baracke baue in der dunklen Zeit und dann aber mit meinem Scout meinen Gegner einfach nur scoute. Und solange der kein Rekrutierungsgebäude hat, kein weiteres, mache ich das auch nicht. Denn ich habe nicht vor, ihn in der Feudalzeit überhaupt irgendwie anzugreifen. Das ist eigentlich nie erfolgsversprechend, weil er hat eh Town Center überall, wo er es braucht. Und dann, wenn er weiß, was er tut, halt ganz schnell noch Türme. Stattdessen versuche ich dann, möglichst schnell ins Castle Edge zu kommen. Und sobald ich da hochgeklickt habe, schicke ich alles auf Stein, baue mir einen Stall, um halt ein paar Knights rauszukriegen, um meine Villager, die dann nach vorne laufen müssen, später abzusichern. Und dann gehe ich mit all den Villagern, die ich auf Stein hatte, und wenn das irgendwie 10 sind oder mehr, und damit irgendwie ein Drittel der Wirtschaft, die laufen alle nach vorne, bauen ein Castle im Optimalfall so, dass ich mir damit eine Ressource selbst schütze und aber auch ein gegnerisches Town Center treffe. Und dann können die Villager danach wieder Ressourcen sammeln, einfach vorne unter meiner Burg, und der Gegner verliert ein Town Center. Das ist eigentlich, was ich im Optimalfall mittlerweile dagegen spiele. Und damit habe ich tatsächlich auch noch kein Spiel verloren. Mit dieser sehr reaktiven Strategie in der Feudalzeit, dass ich nur Einheiten baue, wenn ich sie brauche, und dann in der Ritterzeit sehr schnell nach vorne gehe.
Mhm. Das ist ganz interessant, die Psychologie, dass der Cuman mit seinem 2TC-Boom, ohne irgendwas bei dir zu machen, dich aber in einen bestimmten Spielstil zwingen kann, weil er dir sonst einfach davon boomt.
Ja.
Das lässt mich dieses Spiel immer wieder auf neue Art und Weise lieben, dass es diese tollen Dynamiken gibt.
Ich weiß auch nicht, ob das optimal ist. Also die Pros machen das natürlich nicht ohne Grund anders. Wie du schon gesagt hast, bei denen sieht man dann meistens so einen Siege-Push. Aber ich selbst habe damit keine so tollen Erfahrungen gemacht. Aber das muss ja natürlich nichts heißen.
Nee, aber die Pros, die gucken sich auch die Map des Gegners an, wissen genau, wo der sein zweites TC hinbauen wird, und die machen das dann auch teilweise davon abhängig.
Ja.
Welche Ressourcen wird er mit seinem zweiten TC abhängen? Kann ich das harassen oder nicht? Und dann, also die Fast Castlen ja auch aus einem Startpunkt, wo du denkst, oh, der hat gerade Man-at-Arms geöffnet und hat eine Range gebaut für Archer, und auf einmal Fast Castelt der dir dahin, was halt ein Normalsterblicher einfach nicht kann, weil wir die Ikone nicht so umstellen können.
Ja, wo wir gerade bei Cumans noch waren, vielleicht kann man noch kurz erwähnen, Cumans sind noch eine wunderbare Strategie für den Tutty Rush, weil deren ganzen Archer-Ranges ja nur 100 Holz kosten. Und dementsprechend gilt auch gegen diese Zivilisation Scouting total wichtig. Einerseits, um die Unterscheidung zwischen Tutty Rush und dem Boom hinzukriegen, weil die Uptimes sogar ähnlich sein können. Und auf der anderen Seite dann, wenn man das spielen möchte wie ich, also meine Vorgehensweise verliert halt sofort, wenn man verpasst, dass ein Gegner jetzt doch ein Rekrutierungsgebäude gebaut hat. Das darf einfach nicht passieren.
Dann sprechen wir kurz und knackig über den Byzantine Trash Rush. Über die Byzantiner haben wir ja erst kürzlich eine Folge veröffentlicht. Da könnt ihr das nochmal im Detail nachhören, weil wir das da richtig besprochen haben. Die Kurzzusammenfassung lautet, der Zivilisationsbonus der Byzantiner wird voll ausgenutzt, nämlich dass die Trash-Einheiten, also das betrifft in der Feudalzeit die Speerträger und die Skirmisher, genutzt werden als Hauptarmee. Das spielt so ein bisschen auch in das, was wir vorhin mit dem der Trash-Defense und bei MBL besprochen haben. Und diese Einheiten sollen halt einfach alles auskontern, was der Gegner aufs Feld bringt, und wird genutzt, während man durch die Vergünstigung trotzdem noch eine gute und ordentliche Wirtschaft hat. Und rusht damit den Gegnern, setzt ihn unter Druck und paart das am besten mit Türmen, um den Druck noch ein wenig mehr zu erhöhen und den Gegner schneller von Ressourcen runterzukriegen. Weil, seien wir mal ehrlich, der große Nachteil von Trash ist halt, dass die halt auch gefühlt keinen Schaden an Villagern anrichten. Speerträger und Skirmisher sind da nicht besonders gut. Aber so ein Haufen von Türmen, die können dann schon mehr die Villager in Angst und Schrecken versetzen.
Ja, und der Punkt bei diesem Rush ist auch immer, nicht Villager zu töten, sondern wirklich einfach zu idlen. Das heißt, man darf sich nicht davon beirren lassen, dass die Skirmisher die Villager nicht totkriegen. Wenn die Villager von den Ressourcen weg müssen, ist das eigentlich schon alles, was man wollte.
Dieser Moment, wo so ein Villager versucht, diesen Trash Rush auszurollen und dann immer so hin und her geht zwischen dem Hausfundament und noch so draufhämmert, das ist immer der Punkt, an dem ich mich am meisten
freue. Ja, und man muss sich klar machen, wie viel Skirmisher von Pfeilen aushalten, wenn sie das Defense-Upgrade haben. Man kann sich halt auch einfach mal mit ein paar unter ein Town Center drunter stellen, und die müssen dann nur lang genug stehen, und dann zahlen sich die Ressourcen für die Skirmisher schon locker wieder aus, weil die ganzen Villager im Town Center nicht arbeiten. Es ist verrückt, da braucht man gar nicht viele Skirms für.
Ja, das ist echt so.
Und sehr ähnlich, das gleiche Konzept mit den Inka, die ja mittlerweile auch weniger Nahrung für all ihre Einheiten zahlen, dementsprechend auch für die Trash-Einheiten. Und bei denen kommt sogar noch hinzu, wenn man das Ganze mit dem Tower Rush verbindet, ist günstiger für die Inka. 15% weniger Stein für die Türme. Und dementsprechend ist genau dieser gleiche Rush, wie die Byzantiner den machen, mittlerweile auch mit den Inka bestens möglich. Der Witz daran ist sogar, wenn ein Gegner dann in eigene Trash-Einheiten wie Skirms geht, um sich zu verteidigen, dann wechselt man mit den Inka auf Gold, braucht da auch gar nicht viel Eco für und läuft mit Eagles über alles drüber.
Byzantiner gegen Inka, das wäre doch mal ein Matchup.
Ja.
Genau, das fasst das gut zusammen. Ja, und eine andere Strategie ist der Persian Douche. Das ist auch etwas, das wir in unseren Zivilisationsfolgen zu den Persern besprochen haben. Und du hast aber vor allen Dingen, und das ist zu diesem Thema, glaube ich, am besten zu empfehlen, das Interview mit dem Umdeuter, das erste, das du geführt hattest, der damals auf Reddit ein paar Anmerkungen zum Persian Douche gemacht hat und wie man sich da am besten verteidigt oder den Douche selber durchführt. Und da hattest du ihn damals interviewt und das Thema eigentlich im Detail behandelt. Wie würdest du das Ganze zusammenfassen?
Die Zusammenfassung ist, es ist gar keine gute Strategie. Derjenige, der den Douche selbst macht, eidelt seine Wirtschaft viel zu lange, gibt ja auch, genauso wie ein Gegner das im Optimalfall macht, seine Ressourcen für ein neues Towncenter aus. Auch hier das Einzige, was einem eigentlich das Spiel gewinnt, ist, dass ein Gegner absolut nicht weiß, wie er damit umgeht und überreagiert oder falsch reagiert. Und Umdeuters Strategie, die er damals herausgearbeitet hat, teils aufgrund mathematischer Erwägungen und teilweise aufgrund eigener Erfahrung, ist einfach nicht hochzuklicken.
Sondern weiter Villager zu produzieren.
Genau. Ganz viele Leute sehen, sie werden geduscht und denken, oh, bevor mein Towncenter weg ist, schnell noch in die Feudalzeit. Und alles, was man dadurch macht, ist, auf das gleiche Villager-Niveau zu kommen wie der Gegner, der jetzt eine Weile nicht produzieren konnte, weil er geduscht hat. Und den Vorteil, den man eigentlich aufgrund dieser schlechten Strategie des Gegners hatte, wieder wegzugeben. Stattdessen weiter Villager produzieren, Wirtschaftsvorteil ausweiten und irgendwann hochklicken, wenn man sich sicher fühlt. Gerne auf dem Weg dahin auch mal noch Milizen bauen, denn bei dieser Strategie wird da super viel gewillfightet, weil der Duschende einen natürlich davon abhalten möchte, auf Holz zu kommen, neue Townsetter zu bauen und dergleichen. Und dementsprechend, wenn man da Milizen dazwischen stellt, gehen die Kämpfe sehr schnell zu den eigenen Gunsten aus. Und wenn man eben nicht hochgeklickt hat und nicht diese 500 Nahrung einfach weggeworfen hat, denn faktisch tut man das, man wird sich in der Feudalzeit nichts leisten können, dann kann man da gerne Milizen bauen. Damit sieht das Spiel dann sehr schnell sehr gut für einen aus.
Ja, und ich glaube, die zweite Erkenntnis, die ich damals aus diesem Gespräch mitgenommen hatte, war nicht das TC reparieren, sondern down gehen zu lassen und neu aufzubauen, weil es einfach sinnlos ist und man Ressourcen verschwendet und diesen TC-Fight eh nicht gewinnen kann.
Genau. Dann kann man das Gleiche theoretisch noch mit den Teutonen machen. Die haben halt einen Vorteil, dass mehr Villager in das TC reingeht und man deswegen den sicheren Sieg hat. Aber genau wie mit den Persern, keine gute Strategie letztlich. Was die Teutonen dafür aber an bisschen komischeren Strategien gut können, ist ein Tower Rush. Denn hier hilft ihnen natürlich, dass sie mehr Villager in die Türme packen können, die dann auch tatsächlich Pfeile verschießen, sodass man eigentlich die Towerfights gewinnen sollte, wenn man nur genug Villager vorne dabei hat. Und wenn man dann irgendwann in die Ritterzeit kommt, damit hat man auch noch direkt ein Mörderholz auf den Türmen, was jetzt nicht der beste Bonus für diesen Rush ist. Es sind vor allem die mehr Villager. Und auch das kann man im Detail nochmal nachhören in der Teutonenfolge, die ja, wenn ich unseren Plan richtig im Kopf habe, kurz vor dieser hier erschienen sein sollte.
Ich glaube auch, es müsste die Woche vorher sein. Jawohl, dann können wir noch über zwei Fast-Castle-Strategien sprechen. Ein berühmt-berüchtigter ist der sarazenische Fast-Castle. Und da ist das wichtigste Gebäude das liebste Gebäude von unserem Herrn Daut, nämlich der Markt. Sarazenen haben ja A, einen günstigeren Markt, den sie auch brauchen als zweites Gebäude, um hochzuklicken. Und zweitens viel bessere Marktpreise, können sich also Ressourcen mit weniger Ausgaben leisten. Und die Sarazenen können dementsprechend ziemlich schnell hochklicken. So schnell wie kaum eine andere Zivilisation. Und gleichzeitig dann auch noch Archer bauen, um die eigene Wirtschaft zu verteidigen oder dann eben auch einfach schon mal die Armee zu produzieren, die man dann in der Ritterzeit vor allen Dingen nutzen möchte. Denn das wird garantiert eine Goldwirtschaft sein, weil man ziemlich wenig auf Nahrung geht, weil das einfach eine langsam erwirtschaftende Ressource ist. Und man möchte Ressourcen sammeln, die man schnell erwirtschaften kann, um sie dann in kostbares Gold umzuwandeln.
Also man sieht tatsächlich alle Einheitenarten hierbei. Man sieht teilweise irgendwie so Scouts und dann Castle Age kaufen und dann auf einmal Ritter und Siege. Oder auch Archer auf Crossbows, was halt für mich immer das Mittel der Wahl ist. Man kann so viel damit machen. Das macht Sarazenen einfach extrem unberechenbar.
Ja, und die Uptimes sind halt einfach schnell. Also du kriegst da 15 Minuten Castle-Age-Zeiten teilweise hin, weil du halt das, was du weniger in Villager gesteckt hast, einfach in Gold umwandeln kannst mit deinem magischen Gebäude. Es ist sehr unangenehm, dagegen zu spielen. Und hinzu kommt, dass die Archer dann halt einfach durch die Mauern kommen, es ist immer die Frage, ob du mit Sarazen wirklich Siege brauchst oder ob du nicht einfach ein paar mehr Crossbows hast, die dann gefühlt genauso schnell durch die Mauer
kommen. Ja, wenn man auf Crossbows geht, würde ich sagen, man baut kein Siege. Wenn man auf Knights geht, ja, nach dem FC, dann halt schon. Ein weiteres Fast Castle wäre dann das, was die Khmer hinkriegen können. Und das ist ja was ganz Verrücktes. Die Khmer sammeln ja über ihre Felder ziemlich effektiv Nahrung und brauchen aber vor allem keine Gebäude als Voraussetzungen für irgendwas anderes und dementsprechend auch nicht, um ins nächste Zeitalter zu klicken. Das heißt, man spart sich irgendwie die Schmiede, man spart sich einen Markt, man braucht dann nachher auch keine Baracke, um einen Stall bauen zu können. Und dementsprechend kann man mit den Khmer, wenn man das offen spielt und nicht irgendwie Ressourcen für Walls und sowas ausgibt, auch auf offenen Maps Uptimes hinbekommen, wo man sich mit anderen Zivilisationen fragt, was man da jetzt noch gegen tun soll. Wo man dann wirklich einfach möglichst früh auf Gold geht, ein paar Felder baut, Nahrung sammelt über auch die Bären und am Optimalfall noch ein bisschen Deer pusht. Und dann hat man auf einmal da irgendwelche Uptimes, wo eine andere Zivilisation so gefühlt gerade mit der ersten bisschen größeren Archer-Masse in der eigenen Basis ankommt und auf einmal kann man die mit ein paar Knights clearen. Wenn man dagegen nicht weiß, was man tun soll, kann das eine Strategie sein, wo man sich extrem aufgeschmissen fühlt. Und hier habe ich ähnliche Erfahrungen wie gegen den TTC-Boom von den Cumans, wo ich ewig lang nur gegen verloren habe. Und seit ich jetzt einmal raus habe, funktioniert's.
Ich glaube, der Khmer FC ist, glaube ich, eher auf geschlossenen Maps besonders schlimm.
Ja.
Weil man da halt einfach nichts dagegen tun kann, ihn überhaupt nicht verhindern kann und die Khmer da einfach ihre Stärke ausspielen. Die haben ja einen tollen Tech-Tree, auch was Technologien angeht, und dann in der Ritterzeit tun und lassen können, was sie möchten. Es ist weniger eine Strategie, die auf offenen Maps gespielt wird.
Ja, es hat halt unterschiedliche Vorteile, ne? Auf geschlossenen Maps kannst du daraus direkt in den Boom gehen, weil du ja das ganze Holz, was du sonst für andere Gebäude bräuchtest, dir aufgespart hast. Du kannst sofort und auch extrem früh 2 TCs setzen. Das ist halt gerade für Arena eine beliebte Strategie, die Reliquien zu ignorieren und dafür super früh auf erst 3 und dann auch gerne 4 TCs zu gehen. Und auf offenen Maps hast du halt extrem früh Knights, wirst dir aber nie Upgrades dafür leisten können, sondern was man stattdessen oft sieht, sind dann Skorpione dazu und Mönche, vielleicht noch eine Ramme, um gegnerische Wälle kaputt zu machen. Und das ist, was man sich klar machen muss, wenn man dagegen spielt, dass ein Gegner sich keine Upgrades wird leisten können. Und das führt für mich als Strategie dagegen, dass ich versuche, sehr früh dahin zu gehen, versuche mit nur wenigen Einheiten meinen Gegner ein bisschen einfach zu nerven, damit seine Eco noch schlechter wird, als sie sowieso schon ist. Ich glaube, beim letzten Mal, als ich dagegen gespielt habe, habe ich 3 Archer ohne Fletching nach vorne geschickt. Einen ans Gold gestellt, einen an die schon eingebauten Bären und noch einen an eine Woodline. Und ich habe wirklich gemerkt, wie mein Gegner dann nachher einfach an Schwung verloren hat, weil ihm Ressourcen gefehlt haben in seinem Push. Und wenn man dann eh schon weiß, die gegnerische Wirtschaft ist absoluter Müll einfach nur, dann ist man halt auch ohne irgendwas daheim tun zu müssen, direkt super weit von dran. Und wenn man sich das klar macht, kann man halt seine ganzen weiteren 200 Steine nehmen, um damit wirklich im Ende vom Feudal Age, wo man weiß, ich habe jetzt erst hochgeklickt und mein Gegner hat schon Knights, alles zuzustonewallen. Am besten noch mit Sicherheitsabstand zu den eigenen Ressourcen, denn da werden gleich Khmer-Skorpione auftauchen. Und wenn man das einmal geschafft hat, muss man eigentlich nur noch in der Ritterzeit ankommen, 4, 5 eigene Knights oder Lightcav bauen, damit alles auf einmal aufräumen und dann war's das. Weil viel kann sich der Khmer-Spieler nicht leisten. Wir reden da über 3, 4 Knights, einen Mönch, einen Skorpion und eine Ramme oder sowas. Und mehr gibt's einfach nicht. Und dann reicht eigentlich irgendwas, was man da hinstellt, was vielleicht 1, 2 Upgrades hat. Und auf einmal fällt das alles in sich zusammen. Aber man muss halt wirklich adäquat reagieren. Und das ist sehr schwierig dabei.
Ja, ich war gerade so am Nachdenken, weil du das alles so extrem spezifisch benennst und es so seltsam plastisch mir dann jetzt auch vor Augen kam. Und jetzt habe ich mich daran erinnert, dass du eine ganze Weile lang Schwierigkeiten mit dieser Strategie hattest,
ja,
ne,
auf Arabia. Habe ich ja vorhin schon gesagt.
Ja, ich wollte mich eigentlich gerade anführen, ich finde, es ist so eine halbe Falle der Khmer FC auf offenen Maps, weil ich finde, die Khmer haben halt ihren ganz starken Vorteil in der Feudalzeit dadurch, dass sie keine Baracke bauen müssen und sie halt sehr, sehr aggressiv eröffnen können. Und das geht ja alles flöten, wenn du so ein FC spielst. Aber klar, ich glaube, wenn man diesen Khmer FC richtig, richtig gut beherrscht, dann ist das eine harte Waffe. Ich kann den einfach noch nicht so. Und ich würde ihn auch nicht auf offenen Maps spielen, weil das nicht so mein Spielstil ist. Ich will dann direkt in die Range gehen, ne? Direkt in die Scouts gehen.
Ja, du nutzt den Bonus, ja, du nutzt den nur anders. Du kannst ja auch hier nur überhaupt den Stall leisten und noch die anderen Rekrutierungsgebäude, weil du auch dabei keine Baracke baust.
Ja.
Aber trotzdem, ich empfinde auch, wie du das gerne spielst, dass man eine Feudalzeit Druck macht als stärker, aber halt auch nur dann, wenn wir über einen Ilo-Bereich reden, der weiß, wie man mit dem Khmer FC umgeht. Mhm. Weil ich glaube, Leute, die das nicht kennen, für die fühlt sich das sehr überwältigend an. Das hat es für mich ja auch sehr lang.
Ja. Apropos Überwältigung. Willst du mal von deinem von T90 gecasteten berühmten Spiel
erzählen? Ja, also wir haben hier noch den Berber Willrush auf der Liste stehen. Und an denen bin ich schon von T90 gecastet auf, was war das? Ich glaube, Golden Swamp gestorben. Und der zeichnet sich halt dadurch aus, dass man mit Berber Villagern sehr schnell ist, dementsprechend sehr schnell zum Gegner rennen kann. Und vor allem auf Karten wie Golden Swamp, wo dann sehr oft der ganze Hand und vor allem auch die Schweine an einer Stelle stehen, und zwar zur Kartenmitte hin, kann man dann halt alles auf einmal direkt lamen mit diesen Berber Villagern. Wenn man dann nachher noch mehr nach vorne kommt, kann man willfighten. Man kann da immer besser microen. Man rennt ja vom Gegner einfach weg, wenn mal irgendwie ein Kampf nicht so läuft, wie er sollte. Und das ist sehr unangenehm, dagegen zu spielen. Und wer eher sich anschauen möchte, wie das mal für mich sehr unangenehm war, kann sich das eben bei T90 auf YouTube anschauen. Ja, nicht wundern. Ich glaube, das Video heißt irgendwie Golden Swamp Boxing Match oder sowas. Und das habe ich nicht mit meinem normalen, sondern mit einem anderen Account gespielt, mit dem ich damals für Turnier ein bisschen was üben wollte, ohne dass man mir da ansieht, was ich tue. Dementsprechend, der Account heißt Fakeflip, zurückgehend auf einen Insider von Christian und mir aus Rocket League. Ja, dieses Spiel existiert, man kann sich da angucken, was man mit den Berbern alles tun kann, und das ist nicht schön. Es ist aber auch eine dieser Strategien, die nur dann funktionieren sollte, natürlich, wenn der Gegner damit nicht umgehen kann. Das konnte ich damals nicht. Dementsprechend konnte mein Gegner es sich leisten, mit so vielen Villagern einfach eitel über die Karte zu laufen und trotzdem zu gewinnen.
Und es ist noch aus einer Zeit, wo der Berber Willrush stärker war, weil die Villager in der dunklen Zeit schneller waren. Das ist jetzt auch nicht mehr der Fall.
Das stimmt.
Ich glaube, wenn man das so macht wie der Gegner, spielt das keine Rolle, weil der einfach ein fantastisches Micro auch hatte mit den Villagern und die Willfights sehr gut gespielt hatte. Aber für die Pros bedeutet das einen Riesenunterschied, dass die jetzt nicht mehr ganz so schnell sind. Gut, was haben wir noch auf unserer Liste? Ich glaube, wir haben es gar nicht auf der Liste, aber es passt jetzt ganz kurz da rein, weil es in eine ähnliche Richtung geht, ist der Polen Tower Rush. Da haben wir auch eine Interviewfolge mit einem US-amerikanischen Spieler namens Sweet Lou gemacht, der das zu seinem erklärten Ziel gemacht hat, die Age of Empires spielende Menschheit mit dieser einen Strategie zu terrorisieren. Der hat früher Inca Tower Rushes gemacht, dann kamen die Polen raus und da hat er zu Polen gewechselt, weil sie einfach noch krasser sind. Und der hat halt ausgenutzt, dass die polnischen Villager sich heilen können, dass sie Gold sammeln zu Hause, während sie auf Stein sind, und hat den Gegner getower rushed, und zwar ohne Gnade. Auf eine sehr durchdachte, sehr strategische Art und Weise, nämlich indem er frühzeitig Türme gesetzt hat, noch außerhalb der Reichweite des Gegners, sodass er das nicht mitbekommen hat, hat damit seine dann eigentlich Wirtschaft dezimierenden Türme schon abgesichert, hatte gekonnt Villager-Fights begonnen, weil er wusste, dass er sie immer gewinnen wird, weil er A, gutes Micro mit den Villagern hatte und B, sie ja heilen kann, und die schwachen Villager dann weggemicrot hat und sie hat heilen lassen, während er die noch voll bei Gesundheit seienden Villager weiter in die Kämpfe verwickelt hat, und hat damit versucht, den Gegner mehr oder weniger psychisch und auch wirtschaftlich niederzuringen, etwas, das er gegen uns in Teamspielen ja einige Zeit lang geschafft hat, bis wir dann am Ende irgendwann mal, und das war auch das letzte Mal, glaube ich, dass wir auf ihn trafen, einen Sieg erringen konnten und uns sehr, sehr gut gefühlt haben.
Ja, dann haben wir noch ein paar kleinere Strategien oder besondere Eröffnungen. Zum Beispiel die Litauer können ja auf Hybrid-Maps durch die extra Nahrung, die sie haben, es sich leisten, am Anfang direkt auf Holz zu gehen, dadurch früher ein Dock zu bauen, früher auf Fischerschiffe zu kommen. Und wenn man dieses sehr knapp bemessene Opening hinkriegt, wo man auch darauf angewiesen ist, das erste Bohr früh zu holen, im Optimalfall auch noch einiges an dir zu pushen, dann hat man einfach sehr früh eine sehr stabile Nahrungswirtschaft. Durch die Fischerschiffe, die man sich leisten kann, wird auch am Ende von der Feudalzeit früher als ein Gegner mit mehr Fischerschiffen hochklicken können. Dementsprechend Litauer, wenn man das beherrscht, auf Hybrid-Maps meiner Meinung nach die stärkste oder zumindest eine der stärksten Zivilisationen.
Ich hatte auf Four Lakes erst vor kurzem ein Spiel mit Litauern gegen Litauer, also Mirror Matchup, gehabt. Und da habe ich wieder gemerkt, dieses Litauer-Opening, ich hatte das da nicht mehr so komplett drauf und habe den Anfang ein bisschen versaut. Mein Gegner nicht und der hat mich halt einfach in Grund und Boden gestampft. Es ist ein so starkes Opening. Wow, vernichtend.
Ja, und ein anderes vernichtendes Opening haben die Römer noch drauf. Mit ihren Men-at-Arms, die sie produzieren und dann mit doppelter Rüstung ausstatten können in der Schmiede. Dazu dann noch die etwas bessere Wirtschaft, dank dem 5% Bonus auf einfach alles. Es ist extrem schwer, sich dem zu erwehren. Dann noch Skirmisher dahinterher, falls der Gegner es mit Archern irgendwie geschafft hat, auf eine Masse zu kommen, die dann doch mit der extra Rüstung klarkommt. Und man fühlt sich einfach nur verloren dagegen. Ich hoffe, das wird einfach bald genervt.
Ja, deswegen mit Vorsicht genießen ihr Leute aus der Zukunft, wenn ihr diesen Podcast in einem Jahr oder so hört. Wer weiß, in welchem Zustand die Römer dann sein werden. Wir hoffen so ein bisschen, dass das nicht mehr ganz so stark ist. Aber zurzeit ist das einfach eine ganz grauenhafte Strategie. Und das war's. Es gibt sicherlich noch eine ganze Reihe anderer Strategien, aber mehr gibt unsere Zeit heute nicht her. Und wie immer der Hinweis, all diese Strategien und auch noch alle anderen, die zivilisationsspezifisch sind, könnt ihr detaillierter in unseren Zivilisationspodcasts hören. Mittlerweile kommen wir, glaube ich, auf die 20 bald, ja. Zivilisationspodcasts und werden natürlich auch noch die etwas mehr als andere Hälfte im Laufe der nächsten Wochen und Monate besprechen. Also folgt uns auf Spotify, auf Soundcloud, auf Steady, überall, wo man diese Podcasts hören kann. Und das ist, glaube ich, mittlerweile überall, wo es Podcasts gibt. Gebt uns gerne unsere verdiente 5-Sterne-Bewertung, schreibt uns einen netten Kommentar, schreibt uns Fragen auf Discord oder diskutiert uns mit dort. Den Link dorthin findet ihr auch auf www.startthegamealready.de, unserer Website, mit allen Podcasts auch im Archiv. Abonniert aber am besten einfach unseren Steady Feed, den RSS-Feed, den findet ihr auch auf unserer Homepage. Und dann kriegt ihr eure Podcasts bequem in eure Podcast-App gespült und müsst euch um nichts mehr kümmern. Wir bedanken uns bei euch für eure Aufmerksamkeit und hören uns in der nächsten Folge wieder.
Tschüss.